freue mich, dass ich bei euch sein darf heute Morgen und wir zusammen auf Gottes Wort hören dürfen. Glaubst du noch oder zweifelst du schon? Ich möchte zusammen mit euch einen Bibelabschnitt lesen, wo ich nachher im Einzelnen darauf eingehen möchte. Jesaja 7, ab Vers 1 bis Vers 9. Jesaja 7, 1 bis 9. Und es geschah zu der Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Ussias, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn Remaljas, dem König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Als nun dem Haus Davids berichtet wurde, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Windbeben. Und der Herr sprach zu Jesaja: Geh doch hinaus, dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Shea-Jachshub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes. Und sprich zu ihm: Hüte dich und sei ruhig. Fürchte dich nicht, denn dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln, vor der Zornglut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Weil der Aramäer Böses gegen dich geplant hat, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas, die sagen: Wir wollen nach Juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabelis zum König einsetzen. Deshalb spricht Gott der Herr: Es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen. Denn Damaskus ist das Haupt von Aram und Rezin ist das Haupt von Damaskus. Und binnen 65 Jahren wird Ephraim zertrümmert sein, sodass es kein Volk mehr ist. Und das Haupt Ephraims ist Samaria und das Haupt Samarias ist der Sohn Remaljas. Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Glaubst du noch oder zweifelst du schon? Glauben wir noch an Frieden seit Freitag, dem 13.? Manche sagen, das war bewusst am Freitag, den 13., dieser Anschlag in Paris. Mehr als 130 Menschen sterben bei Explosionen am Stade de France, bei einer Massengeiselnahme dort in dieser Konzerthalle und bei Schüssen auf Cafés. 250 Menschen, mehr als 250 werden verletzt. Der Papst und Frankreichs Staatspräsident Hollande sprechen von Krieg. Hollande verhängt sogar den Ausnahmezustand. Der Islamische Staat, wir haben es gerade gehört, IS, hat sich sogar zu den Anschlägen bekannt. Einer der mindestens 7 Attentäter war ein polizeibekannter Islamist mit französischem Pass, ein anderer hatte einen syrischen Pass und reiste über Griechenland in die EU ein, in Brüssel mehrere Festnahmen. Wir alle sind mit diesem Thema vertraut, ob wir wollen oder nicht. Die Sehnsucht nach Frieden ist größer als je zuvor. Und dann noch in diesem Jahr, ein bedeutendes Jahr. Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren. Wie sieht es in Bezug auf kriegerische Auseinandersetzungen in unserer heutigen Zeit aus? Glauben wir noch, dass Frieden sein kann? In London ist der Global Peace Index veröffentlicht worden, der 162 Ländern auf ihre Friedlichkeit hin untersucht hat. Danach hat die Intensität bewaffneter Konflikte dramatisch zugenommen mit einer 3,5-fachen Erhöhung der Anzahl an Terror- und Todesopfern in Konflikten weltweit. Von 49.000 im Jahr 2010 auf 180.000 im Jahr 2014. Europa bleibt die friedlichste Region der Welt. Die drei friedlichsten Länder auf diesem Index sind europäisch. Die Schweiz ist es nicht. Deutschland auch nicht. Dagegen schnitten der Nahe Osten und auch Nordafrika sehr schlecht ab. So schlecht wie seit 2008 schon nicht mehr. Weltweit sind schätzungsweise 172 Millionen Menschen von bewaffneten Konflikten betroffen. Experten warnen vor einem dritten Weltkrieg. Der Bürgerkrieg in Syrien droht zu einem weltpolitischen Flächenbrand zu werden. Schreckensszenarien werden aufgezogen. US-Verteidigungsminister Ashton Carter spricht von einer globalen Bedrohung durch die russischen Aggressionen. Ebenso gefährdet sieht er Chinas Großmachtstreben. Die internationale Weltordnung rüttelt sich durcheinander. Glaubst du noch an Frieden? Glaubst du noch oder zweifelst du schon? Wenn wir spontan heute Morgen eine Umfrage machen würden über die Bedeutung von Zweifeln und Glauben. Die meisten von uns, so denke ich, würden in puncto Glauben sich relativ kurz fassen. Aber wenn es um Zweifeln geht, da könnten wir so viel antworten. Da wären wir ganz schnell mit dabei. Zweifeln ist uns doch so viel näher, so vertrauter, als einfach nur zu glauben. Glauben bringt uns aber doch viel weiter als Zweifeln. Was auffällig ist, man braucht sich gar nicht lange zu überlegen, wie man mehr zweifeln könnte. Das kommt von ganz alleine. Glauben dagegen kann man nicht konservieren. Glauben, das kann man nicht produzieren, geschweige denn irgendwo vererben oder kaufen. Geh mal in den Laden, ich hätte gerne eine Tüte Glauben. Gibt's nicht. Einmal geglaubt, immer geglaubt. Das wäre doch schön, oder? Ist bei mir aber nicht so. Das erleben nicht nur wir, sondern auch das Volk Israel hat das immer wieder erlebt. Immer wieder. Sie kamen, wenn du die Geschichte dir einmal anguckst vom Volk Israel, da ist, was sie da in der Geschichte erlebt haben, da ist so viel Glauben. Sie kommen in das verheißene Land, ihr kennt die Geschichten unter Josua, sie erleben diese vielen Siege dort. Und sie sehen Wunder an Wunder an Wunder. Und nach etlichen Jahren, da lesen wir auf einmal im Buch Jesaja, wie das Volk so weit weg von Gott ist. So weit weg von dem, was sie erlebt haben. Schlag mal ein Kapitel vorher auf, Jesaja 6. Jesaja 6. Vers 9 und Vers 10. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Hört immerfort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Macht das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Bah, das ist ein Hammer. Ich möchte es mal mit menschlichen Worten ausdrücken. Gott hat den Kanal dicht von seinem Volk Israel. Ich bin's leid mit diesem Volk, weil sie immer wieder gegen mich gehen. Gott würde das nie tun. Aber diesen Moment hier, diese Momentaufnahme, wo Gott einfach sagt, es ist aus, es geht so nicht mehr. Und wir finden das häufiger in der Bibel. Aber wenn wir jetzt denken, ja, das ist natürlich, weil das ist ja das jüdische Volk. Wie ist es denn bei dir und bei mir? Sind wir anders? Sind wir besser? Darf ich mal nachfragen, wer ist 10 Jahre mit dem Herrn schon unterwegs? Handzeichen. Darf ich mal? Wer mehr als 20? 30? 40 Jahre mit dem Herrn unterwegs? 50 Jahre? 60? 70? 80? Nein. 80 Jahre? Vreni, okay. Puh, eieieiei. 80 Jahre mit dem Herrn unterwegs, du zweifelst nicht mehr, ne? Kein bisschen? Okay, ich muss nachher mit dir reden. Puh, wow. Super. Wenn man nicht mehr zweifelt, nicht mehr einen Funken zweifelt. Ich darf auch schon einige Jahre mit dem Herrn unterwegs sein, aber ich komme immer wieder, schafft der Herr das, ist das richtig und kennst du das auch? Nein, ne? Okay. Trotz großer Erfahrungen, die wir haben, so wie die Israeliten es auch hatten, leiden wir häufig unter Glaubensschwund. Und so lautet mein erster Punkt, Glaubensschwund. Glaubensschwund. In Jesaja 7, Vers 1 wird eine Zeit unter dem König Ahas beschrieben, in der das Nordreich Israels, es war ja geteilt, Israel, Nordreich, Südreich, bereit war, gegen das Südreich hier Juda Krieg zu führen. Guck mal rein, 7, Vers 1. Und es geschah zu der Zeit Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, das ist das Südreich. Da zog Rezin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn Remalias, dem König von Israel, das ist das Nordreich, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Es konnte es aber nicht erobern. Bitte, wir müssen das mal genau hören. Das ist eine verrückte Situation, die da beschrieben wird in der Bibel. Wir lesen das so, ja, die haben da früher mal Krieg gehabt. Da ist ein Volk, was wie Bürgerkrieg innerhalb Kämpfe hat, gegeneinander. Israel war aufgrund dieser geteilten Situation, des geteilten Herzens Salomos, ja damals geteilt worden in Nord- und Südreich. Und es waren nicht nur mehr zwei Völker, Nordreich und Südreich, jetzt auf einmal sind es sogar zwei Gegner. Und da kämpft, man denkt so jetzt nicht so das gottesfürchtige Südreich, weil das waren ja die Guten, da war ja der Tempel und allem drum und dran, und dann der Nordreich, das waren die bösen Buben, das sind ja immer die gewesen, die so, ne, gegen, nein, man denkt das so schnell. Die Guten gegen die Schlechten. Da kämpfen die Gottesfürchtigen gegen die Nicht-Gottesfürchtigen. Nein. Schau mal rein, 2. Chronik. 2. Chronik 28. 2. Chronik 28. Oft wird das gesagt, dass im Nordreich diese Bad Boys waren, ja, die schlimmen Jungs. Und die sind immer gegen das Südreich und so. Nein. Guck mal rein, 2. Chronik 28. 1 bis 4. 2. Chronik 28, 1 bis 4, da heißt es, Ahas, das ist also Südreich, war 20 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 16 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David, sondern er wandelte in den Wegen der Könige von Israel und er machte sogar gegossene Bilder für die Baale und er räucherte im Tal des Sohnes Hinnoms und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen nach den Gräueln der Heidenvölker, die der Herr vor seinen Kindern Israels vertrieben hatte. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Beide Könige, Nordreich, Südreich, wandelten nicht in den Wegen Gottes. Und somit natürlich auch das Volk, was ihnen zugeteilt war, was hinter ihnen stand, ging natürlich somit auch nicht den Weg Gottes. Kommt uns das bekannt vor? Ich weiß nicht, welchen Weg du heute Morgen gemacht hast, um hier hinzukommen. Hast du Kirchenglocken gehört? Wie viele Kirchen sind heute Morgen geöffnet? Wie viele Kirchenglocken haben gerufen, kommt ins Haus Gottes? Und? Hört man dort Gottes Wort? Römer 10, Vers 14. Ich denke, in der Schweiz, genauso wie in Deutschland und auf dem weiten Erdenrund, die Möglichkeit, Römer 10, schlag zwischendurch auf, die Möglichkeit, auf Gottes Wort zu hören, müsste eigentlich da sein, weil so viele Kirchen, Gemeinden und Kreisen da sind, dass man sagen müsste, jawohl. Wenn du nur einmal zählst in deiner Umgegend, wie viele Kirchen und Gemeinden du in deiner Umgegend hast, eigentlich müsste ein Hinweis sein, irgendwo doch auf Jesus, auf die Bibel. Guck mal rein, Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Und das ist die Frage, was wird von unseren Kanzeln denn heute erzählt? Gottes Wort? Oder dritte Welt? Hysterie? Oder Geplänkel oder was auch immer. Ich finde das ja klasse, wenn ihr einen Adventsbasar macht und das ist gut und das ist spitze, aber es ist gut, dass ihr den samstags macht. Es gibt in vielen Gemeinden Adventsbasare, die werden sonntags gemacht, da wird der Gottesdienst für ausgefallen gelassen, weil Adventsbasar ist. Wo man nicht alles drüber redet in Kirchen und Gemeinden. Wie ist das bei uns? Gibt es noch Verkündiger, die 100% sagen, das ist irrtumslos und unfehlbares Wort Gottes? Such doch mal in den Kirchen und Freikirchen. Wir bräuchten viel mehr Verkündiger, die dem Wort Gottes vertrauen und dann auch danach handeln. Und wie sieht's jetzt in unseren Reihen aus? Hier, fangen wir mal hier an. Eigene Nase. Es ist immer leicht, auf andere zu zeigen. Fangen wir doch mal bei uns an. Sind wir überhaupt bereit, wenn Gott uns rufen würde, dass wir in seinen Dienst gehen? Wärst du bereit, wenn Gott ruft? Ist die Frage. Ja, jetzt meint er nur all die jungen Leute, die hier vorhin gesungen haben. Ja, die meine ich auch. Aber ich meine auch dich. Bist du bereit zu gehen zu deinem Nachbarn, wenn Gott dir sagt, geh hin? Und egal, was das für ein Typ ist? Das ist die Frage. Die Nachfrage nach Verkündigern, die das klare Wort Gottes verkündigen, die ist groß. Aber es sind nur wenige bereit zu gehen. Das sagt Gottes Wort. Die Ernte ist reif und weiß, aber es sind wenige Arbeiter. Wir haben zu Hause bei uns an der Bibelschule zwei Ordner voll, wo Nachfragen sind von Gemeinden, von Organisationen. Bitte schickt uns Absolventen. Ich habe jetzt vor kurzem noch eine Anfrage gekriegt von einer Gemeinde mit voller Bezahlung. Sofort anfangen als Pastor. Ist jemand da? Ich konnte ihm keinen schicken. Damals in Israel haben sie statt Gott zu suchen, sich nach den Wegen der Heiden und Götzen ausgerichtet. Sie litten ganz schön unter Glaubensschwund. Doch was meint Glaubensschwund eigentlich? Das ist die Frage. Im Duden heißt es über Schwund. Ich habe mal nachgeguckt, was es über Schwund heißt. Schwund heißt, wenn sich etwas verringert. In der Rundfunktechnik und in der Funktechnik heißt das Fading. Wenn das Signal ganz laut und dann auf einmal so ganz leise wird. Hier vorne unser Dirigent vom Jugendchor, der hat das vorhin sehr schön gemacht, ihr habt das nicht gesehen. Deswegen stehen die immer so rum. Dirigenten können nie so rumstehen, die müssen ja immer dahin gucken. Und dann versteckt er das so, dass ihr das nicht seht. Dann hat er so gemacht. dann wussten die ganz genau, jetzt müssen wir lauter singen. Leise, auf Aussprache achten. Und das ist das, dieses Verringern. So groß, verringern. Das ist Schwund. Rückgang, Verlust, Wegfall. Das ist Schwund. Und was ist Glauben? Was ist Glauben? Etwas für wahr, für richtig, für glaubwürdig halten, gefühlsmäßig von der Richtigkeit einer Sache oder einer Aussage überzeugt sein. Vom Glauben erfüllt sein, wenn man sagt, langläufig so, der ist gläubig, dann meint man in seinem Glauben von einer Existenz an einer Person oder Sache völlig überzeugt zu sein, etwas für wahr und wirklich halten. Das ist Glauben. Und wisst ihr, wir glauben an so viel. Wir glauben an so viel im weltlichen Bereich. Ich habe ein Buch, ich mag Statistiken, ich habe ein Buch gefunden, es tut mir leid, wie ticken wir Deutschen? Ich habe es leider nicht gefunden von der Schweiz. Und da ist eine Statistik aus allen möglichen Sachen, woran die Deutschen so glauben. Prozent der deutschen Bevölkerung glauben, dass sie früher schon einmal gelebt haben. Ich meine, einige sehen alt aus, aber dass die dann schon mal... Ja, wir lachen drüber. Ja, ich weiß, aber... 46% der Deutschen glauben, dass es Menschen mit hellseherischen Fähigkeiten gibt. 46% der Deutschen. 30% der Deutschen glauben, dass Steine heilende Kräfte besitzen. Da müsstet ihr in der Schweiz ganz schön gesund sein, aber. Prozent der Deutschen glauben, dass sie mit Verstorbenen in Kontakt treten können. 20%. Und wir reden hier nicht von 100 oder 200 Leuten, sondern von 80 Millionen, ja? Das ist ein Hammer. 63% der Deutschen glauben, dass die Situation, in die man kommen kann, Abtreibungen rechtfertigen. 63% der Deutschen. Ich könnte noch viel weitermachen. Ich will nur noch eins aufzählen. Das betrifft mich zwar nicht, aber 45% der glauben, dass der Deutschen glauben, dass sie ihren Schulabschluss heute noch einmal schaffen würden. Ich war so froh, dass Mathe vorbei war. Woran wir nicht alles glauben? Und wie sieht's hier aus? Da fangen wir an, bei jedem zweiten Satz zu zweifeln. Glauben? Wie steht's damit, wenn es um Gott und sein Wort geht? In der Bibel finden wir das Wort Glauben, je nach Übersetzung, 240 Mal. In Hebräer 11, Vers 1 finden wir eigentlich die beste Definition, wenn es um Glauben geht. Schlag mal bitte auf, Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Einige zitieren es gerade schon auswendig, das finde ich super. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Bei Glaubensschwund, wenn wir an das Volk Israel denken, hier aus Jesaja, bei Glaubensschwund sozusagen hat sich das, was sie einmal für wahr und richtig gehalten haben, was sie für vertrauenswürdig angesehen haben, das hat sich geändert. Das hat sich verringert. Und das Vertrauen, das die Väter in Gott setzten, hat sich in den Generationen danach sehr stark verringert, ist fast weg gewesen. Glauben kann man eben nicht produzieren, wie schon erwähnt. Bei so wenig Glauben könnte man von viel Zweifel sprechen. Also eine ganz einfache Gleichung eigentlich, wenig Glauben, viel Zweifel. Kommen wir zurück nach Jesaja, Jesaja 7. Jesaja 7, Vers 2. Jesaja 7, Vers 2. Als nun dem Hause Davids, also Ahas, berichtet wurde, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Der hatte Panik. Ephraim, das musst du dir bitte vorstellen, wir überlesen das so schnell. Ephraim ist groß, die Aramäer, die da auf einmal vor den Toren Jerusalems stehen, sind noch größer und somit war das Problem am allergrößten für ihn sichtbar und Gott so weit weg. Ich sehe ihn ja nicht, der hilft mir doch jetzt nicht. Bitte, wir vergessen das so oft, wenn wir das lesen aus Gottes Wort. Mach das doch mal für dich in deinen Alltag hinein, genau diese Situation. Morgens Frühstückstisch, du machst den Rollladen hoch und in deinem Vorgarten stehen 4 Panzer Putins Armee. Dazu noch so 100 Rotarmisten, so ja, mit allem drum und dran, Knarre, Kalaschnikow im Anschlag. Und du machst den Rollladen hoch und sagst ganz genüsslich, Erna, ist der Kaffee fertig? Lass uns frühstücken. Würdest du das tun? Du würdest vielleicht sagen, Erna, ich habe, glaube ich, noch nicht ausgeschlafen. Das wäre vielleicht was anderes, aber du kämst doch in Panik ohne Ende. Und genau das in der Situation. Addieren wir unsere Probleme zusammen oder gehen wir mit unseren Problemen direkt zum Herrn? Oft machen wir das ja so, wenn wir ein Problem haben, noch eins drauf, das löse ich schon selber. Warum bringen wir das nicht dem Herrn? Glaube oder Zweifel? Das ist die Frage. Wir beten in den letzten Jahren bei uns in der Bibelschule immer zwischen 15, 18 bis 20 neue Bibelschüler, die immer so Ende August, Anfang September bei uns das neue Semester anfangen. Und dann ist die Frage, glaubst du oder zweifelst du? Und ich habe eigentlich immer wieder all die Jahre erlebt, wie Gott geholfen hat und junge Leute sich angemeldet haben und in diesem Jahr war das anders. Im Mai eine einzige Anmeldung. Im Juni immer nur noch diese eine einzige Anmeldung. Ende August geht's los bei uns. Juli immer nur noch eine einzige Anmeldung. Anfang August eine einzige Anmeldung. Ende August soll's losgehen. Statt zu zweifeln, dann zu vertrauen, das ist nicht so einfach. Und bei mir sind Zweifel aufgekommen. Aber es lohnt sich nicht zu zweifeln. Weil er, der Herr, weiß ja, was richtig, was gut ist. Und er weiß, wie du es meinst. Wir müssen ihn nur verstehen. Wie er es meint mit uns. Der richtige Blick ist entscheidend. Schlag mal auf Johannes 3. Johannes 3, Vers 18. Der richtige Blick ist entscheidend, liebe Geschwister. Wenn du in solchen Problemen und Schwierigkeiten bist, dann kommt es darauf an. Gucke ich drauf auf die Schwierigkeiten? Ich habe das schon mal hier gesagt, ne? So wie das Kaninchen bei der Schlange, ne? Das könnte doch weg. Ohne weiteres, aber nein. Und bleib da sitzen und dann. Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das galt schon damals. Der Unglaube des Volkes Israels musste gerichtet werden. Das Einzige, was Ihnen und uns in so einer Situation helfen kann, ist ein Perspektivenwechsel. Ein Perspektivenwechsel, und das ist das Zweite heute Morgen, Perspektivenwechsel. Erste, Glaubensschwund, zweites, Perspektivenwechsel. Wenn unser Glaube schwindet und die Zweifel überhand nehmen, ist es Zeit, in deinem und meinem Leben einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Gott ruft Ahas und somit das ganze Volk Juda auf, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Gott ruft vom Zweifeln zum Glauben. Jesaja 7, Vers 4. Guck rein, Jesaja 7, Vers 4. Und jetzt soll dieser Perspektivenwechsel vollzogen werden, vom Zweifeln zum Glauben. Und er spricht zu ihm: Hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln, vor der Zornglut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remalias. Stell dir das mal vor, dein Herz bebt und schwankt wie Bäume im Wind hier in Vers 2 und dann sagt der Herr auf einmal: Ruhig, kannst ruhig bleiben, ganz ruhig. Menschlich unmöglich, aber Gott macht's auf einmal möglich. Denn er allein kann deinen und meinen Blickwinkel verändern. Und dazu gebraucht er oft Menschen, die er dir zur Seite stellt, die dir mal wieder sagen: Hör mal, guck doch nicht immer wieder nur auf dich. Guck auf ihn, auf den Herrn und seine Möglichkeiten. Und wie gerne gucken wir nur auf uns und die Probleme. Ich weiß nicht, wen Gott schon in deinem Leben gebraucht hat, um dir den Blick wieder nach oben frei zu machen. Manchmal sind das einfach nur so Worte, die Menschen dir einfach geben und sagen: Hör mal, bet doch mal wieder. Oder: Komm, lass uns zusammen beten. Ich fand das klasse. Ich bin gestern Abend noch zu einem Bruder gegangen und ohne, dass ich den gefragt habe, auf einmal fängt er an und betet mit mir. Herrlich. Den Blick wieder nach oben richten und nicht auf die Probleme. Ich habe euch das erzählt mit den Anmeldungen bei uns an der Bibelschule. Und ich war wirklich am Zweifeln. Was mache ich? Am 20.06., ich habe euch gesagt, dass wir Ende oder Anfang August immer noch nur eine Anmeldung hatten. Am 20.06. bekomme ich einen Brief. Ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mir aufgehangen bei mir an der Pinnwand und habe da drauf geschrieben: Verheißung. Am 20.06. kommt dieser Brief an und ich möchte, um nicht irgendwelche datenschutzrechtlichen Dinge, ich würde mal sagen, der heißt einfach Horst Wolke. Horst Wolke hat mir geschrieben. Er heißt nicht so. Horst Wolke hat mir geschrieben am 20.06. Sehr geehrter Herr Vogel, in Ihrem letzten Schreiben baten Sie um die nötige und wichtige, das wichtige Gebet für mehr Schüler und Schülerinnen. Da ich ganz klar weiß, dass der Herr Jesus Christus Ihnen diese Schüler schicken wird, hat der Herr mir aufs Herz gelegt, Ihnen die Summe zu überweisen. Es ist mir klar, unser Herr möchte, dass Sie in Breckerfeld genügend Schüler in Breckerfeld zum neuen Schuljahr haben werden. Und so bitte ich den Herrn und danke ihm für die erforderlichen Schüler und Schülerinnen. Mit freundlichen Grüßen, Horst Wolke. Naja, Papier ist geduldig, oder? 20.06. 20.07. Keiner, immer nur noch der eine. Und dann ist das Interessante, ich kriege diesen Brief vormittags mit der Post. Mittags gehe ich zum Mittagessen, ich war noch aufgewühlt von diesem Brief. Und dann komme ich zurück an meinen Schreibtisch und da hat mir doch wahrhaftig jemand einen Bibelvers auf meinen Schreibtisch gelegt. Da hat jemand die Dreistigkeit besessen, einfach mir was auf meinen Schreibtisch zu legen. Das ist ein Ding. Und dann komme ich und denke, was ist das denn? Liegt da so eine Karte? Lukas 1, Vers 37. Ja, müsst ihr schon aufschlagen, das sage ich euch jetzt nicht. Lukas 1, Vers 37 steht da drauf. Und wenn ich das jetzt gleich, nein, ich sag's noch nicht, wenn ich das jetzt gleich sage, dann wieso, ach der. Lukas 1, Vers 37. Bei Gott ist kein, wie? Kein Ding unmöglich. Vormittags den Brief, mittags diese Zusage. Ja, jetzt muss ich doch glauben, oder? Jetzt zu vertrauen darauf, dass der Herr es tut. Und wisst ihr, der Herr hat es getan. 14 Tage, bevor unser Semester startete, kamen auf einmal Anmeldungen. Und am letzten Tag, bevor wir unseren Semesterstart hatten, am letzten Tag waren es auf einmal 7 neue im Semester. Innerhalb von 14 Tagen einen Zuwachs von 600%. Das schafft kein weltliches Unternehmen. Aber das schafft der Herr. Und das hat nichts mit Werbung zu tun, die wir irgendwo noch geschaltet haben und dies und das. Das war gar nicht mehr möglich. Der Herr hat's getan. Wir brauchen 6 Schüler mindestens, damit ein Jahrgang gesichert ist. Bei uns in Deutschland, das nennt sich BAföG, Bundesausbildungsförderung, sodass die Schüler bei uns sogar Schüler-BAföG beantragen können. Und dann kriegen die, wenn die in dieses Programm reinfallen, die Bibelschule fast komplett bezahlt. Das macht der deutsche Staat. Wow. Es müssen aber mindestens 6 Anmeldungen da sein. Und wisst ihr, dann hatten sich 2 angemeldet, dann waren 3. Dann sage ich, ach Herr, nächsten Tag noch eine Anmeldung. 4, das war wie so, ha. Und am letzten Tag kommt noch eine Anmeldung. Aus Bern. Ich sag jetzt nichts dazu. Manchmal dauert's etwas länger. Bei Ahas, kommen wir zurück, Jesaja. Bei Ahas gebraucht Gott den Propheten Jesaja. Jesaja war nicht irgendwer, er war bekannt am Königshof. Jesaja übersetzt heißt Hilfe Jahwes. Die Hilfe Jahwes. Gott holt nicht irgendjemanden und ließ ihn dann dorthin bringen zu dem Ahas. Nein. Ich weiß auch nicht, ob Ahas ihm dann zugehört hätte, wenn da irgendwie so ein Nobody ankommt und irgendwas dem König sagen will. Ich weiß nicht, ob ich zugehört hätte. Aber Jesaja war bekannt. Will damit sagen, Jesaja wird in seinem Umfeld von Gott gebraucht. Da, wo Gott ihn hingestellt hat, da, wo Jesaja bekannt war, im Südreich. Lässt du dich gebrauchen an dem Platz, den Gott dir zugewiesen hat? In der Schule, im Beruf, im Alltag? Lässt du dich gebrauchen als ein Werkzeug Gottes? Wo möchte Gott uns in dieser 9 Woche, in der wir stehen, gebrauchen als ein gutes Werkzeug? Lass dich gebrauchen von Gott, denn nur ein Werkzeug ist sinnvoll, wenn es benutzt wird. Sonst ist es nicht sinnvoll. Bei uns an der Bibelschule, wir haben das so, machen sehr viel selber, auch von den Reparaturen und allem drum und dran. Und dann haben wir so eine eigene Werkstatt. Und immer das, was du brauchst, ist nicht da. Der Hammer, der da, oder der Bohrer da, dann ist das nicht aufgeräumt worden. Ihr kennt das. Nein, ne? Ordentliche Schweizer, alles, oh, genau. Bei uns ist da irgendwie, dann fehlt das mal da, dann wird das nicht zurückgebracht, erst dann wieder da und so. Und genau das, was du brauchst, ist nicht da. Und von dieser Erfahrung heraus habe ich mir in meinem Büro, deswegen verschiebe ich jetzt auch Büro, ne, einfach so rein und so, habe ich mir einen Reservevorrat von den nötigen Werkzeugen hingelegt. Also jetzt keine Stielkettensäge und was auch, das nicht. Aber so ein paar Sachen, so Handkoffer so und dann auch noch eine kleine Handbohrmaschine, so ein Akkubohrer, der ist auch mit dabei. Den habe ich in meinem Büro und das steht da. Das ist ein Koffer und da steht drauf JV. Und meine Jungs zu Hause, mein Schwiegersohn lacht schon, die sagen immer, oh, komm Vater, du gebrauchst das ja nie. Vor 3 Wochen. Da musste was in der Küche unten angebracht werden. Es war kein Akkubohrer da. Dürften wir vielleicht deinen Akkubohrer? Da sage ich ja, aber Wiedersehen macht Freude, heute Abend hier. Sie wussten, wo das Werkzeug zu holen ist und sie konnten es gebrauchen. Nur dann macht Sinn. Nur dann. Ahas sollte erfahren, dass der Herr Hilfe sendet, um den Fokus weg von der Angst zu Gott zu lenken. Jesaja lässt sich als Werkzeug Gottes gebrauchen, um das dem Ahas zu sagen. Er, der Vater im Himmel, hilft dir und mir, Zweifel abzulegen und er hilft dir und mir auch den Glauben zu stärken. Gott fordert von Ahas und auch von uns einen Perspektivenwechsel für unser Leben. Und dazu benötigen wir aber zuerst das hier. Guck mal hier. Die richtige Herzenseinstellung. Wenn du die nicht hast, dann nimmst du auch den Perspektivenwechsel nicht vor. Und dazu ist eine richtige Herzenseinstellung notwendig. Ahas Herz war auf andere Dinge ausgerichtet, auf Götzendienst und noch andere Dinge. Guck noch mal rein in Vers 4. Und er spricht zu ihm, und das ist das Interessante, wenn du diesen Satz liest, hüte dich. Und ich lese hinter diesem hüte dich vor den falschen Götzen, vor dem verkehrten Weg. Hüte dich. Und erst dann kommt nämlich, und dann sei ruhig. Also zuerst hüte dich und dann sei ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. Diese Eigenschaften, dass wir uns nicht mehr zu fürchten brauchen, erleben wir erst, wenn unsere Herzenseinstellung stimmt. Und wir können uns dazu nur was auf sein Wort und den Glauben stützen. Wir haben in der Einleitung, und wir haben uns nicht abgesprochen, Conno, Jakobus 1, Vers 6, herrlich. Du hast den richtigen Vers rausgesucht. Jakobus 1, Vers 6, schlag nochmal auf, dass wir das nochmal miteinander lesen. Einwandfrei, so führt der Herr. Jakobus 1, Vers 6. Jakobus 1, Vers 6. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Wenn du von Gott und seinem Wort überzeugt bist, dann brauchst du nicht zu verzagen, dann brauchst du nicht zu zweifeln. Er lässt dich nicht im Stich. Wie habe ich es schon oft hier gesagt, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Hast du das in deinem Leben schon erfahren? Ich sehe einige nicken. Er lässt dich und mich nicht im Stich und aus einer richtigen Herzenseinstellung kommt dann auch ein richtiges Lippenbekenntnis. Sind die Worte, die wir sagen, aus unserem Herzen entsprungen oder sind das nur so angelernte Phrasen? Ich habe das hier auch schon mal gesagt, wenn du am Eingang bist und so weiter und dann fragt dich jemand, und wie geht's? Und dann sag mal, schlecht. Ah, schön. Dann merkst du, dass der gar nicht an dir interessiert ist, sondern dass das nur, jo. kommt das richtig aus dem Herzen heraus, dann fragt er dich, hallo, wie geht's dir? Und dann sagst du, schlecht. Und dann bleibt er stehen und dann sagt er, was ist los? Wo kann ich mit dir, nenn mir dein Gebetsanliegen. Ich will mit dir in diesem Problem stehen. Dann merkst du, da ist Anteilnahme. Ahas lehrte dem Volk die falschen Worte. Er bezeugte nicht den Gott Israels und führte sie somit auch nicht in das Reden Gottes hinein, sondern zu falschen Götzen, zur falschen Anbetung. In Johannes 9, da lesen wir von einem blinden Mann, der geheilt wurde. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Schlagt mal auf, Johannes 9. Johannes 9. Und ich möchte diesen blinden Mann mal vergleichen mit diesem, mit dieser Flasche. Johannes 9. Ein blinder Mann, der geheilt wird. Sein Leben wurde durchgeschüttelt, ohne Ende. Blind. Und ja, immer wieder auf und ab in seinem Leben. Ging immer auf und ab. Und dann passiert etwas. Jesus kommt, heilt ihn. Sein Leben steht auf einmal total Kopf. Und dann geht er zu den Pharisäern, weil die gehört haben, hey, der Herr hat ihn ja irgendwie geheilt. Das durchgeschüttelte Leben, hier, total, von dem blinden Mann. Und dann sagen die Pharisäer, das finden wir nicht gut, was da passiert ist mit dir. Dass dein Leben so durchgeschüttelt war, da bist du selber dran schuld. Aber, jetzt steht mein Leben auf dem Kopf, sagt er diesen Leuten. Und dann redet er von Jesus, und zwar wie? Genau so. Wenn du auf Jesus angesprochen wirst, sprudelst du so? Sprudelt es aus dir heraus? Guck mal bitte in Vers 38, ihr hattet jetzt lang genug Zeit, während ich geschüttelt habe. Johannes 9, Vers 38, was sagt er? Er aber sprach, als der Herr Jesus ihn angesprochen hat, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Das hat ihn gar nicht interessiert, wer da rechts oder links ist. Wenn du auf Jesus angesprochen wirst, an deiner Arbeit, morgen, in deinem Umfeld, sprudelt es so aus dir heraus, und das war ja noch schwach, Schweizer Sprudel, das ist, stell dir das mal vor, so wie, ihr könnt euch, ihr seid ja alles andere Alkohol, aber Champagner so, pff, bumm. Dann sprudelt es aus deinem Herzen heraus. Warum? Weil du von Jesus weitersagen kannst? Stopp, Gemach. Wir haben ja vorhin gehört von Conno, vielleicht kennst du den noch nicht, der neben dir sitzt. Sag mal Hallo zu ihm. Auch wenn du schon 10 Jahre neben ihm sitzt. Hey, sprudelt es aus dir heraus, wenn man dich auf Jesus anspricht. Und wisst ihr was? Hier, meine Nase. Sprechen wir über Jesus? Im Alltag. Wir gehen sonntags hierhin. Wir hören Sonntag per Livestream. Kein Thema. Aber sprechen wir über Jesus im Alltag? Bezeugen wir unseren Glauben und sprudelt es heraus? Hier bei dem Blindmann, der hat sich überhaupt gar nicht darum gekümmert. Der kniet sich vor ihm hin und sagt, Herr, du bist es. Ich glaube, Herr. Und gibt ein Zeugnis. Wahnsinn. Nachdem unsere Herzenseinstellung sich verändert hat und wir mit unseren Worten Jesus bezeugen, wird das auch ganz praktische Auswirkungen in deinem und meinem Leben haben. Haben wir eine dienende Haltung? Helfe ich, wenn Hilfe gebraucht wird, oder rede ich nur davon, dass ich mal mit anpacke? Packe ich mit an oder bete ich dann für die anderen? Es gibt ja so Leute, die dann sagen, ich habe die Gabe nicht. Wir haben gestern über Geistesgaben gesprochen. Ich habe die Gabe des Anpackens nicht. Wenn Stühle gestellt werden, ich bete für euch. Ich habe die Gabe, das sage ich bei meiner Frau immer, ich habe die Gabe des Abspülens nicht. Tu es in die Spülmaschine. Das ist, beten wir dann nur? Und ich möchte nur, vorsichtig, ich will das nicht schmälern, wenn gebetet wird, aber manche Leute, die sind einfach nur faul. Ich hoffe, dass alle Tortenklamotten dann nachher weg sind zum Einpacken. Wer kann denn von euch nicht eine Torte backen? Ja, dann kauf eine. So einfach geht das. Schon geholfen. So einfach geht das. Reih dich ein und such nicht das Weite, wenn es um den Dienst für den Herrn geht. Ahas konnte damals nicht sagen, ich kann nicht glauben, ich habe das ja nicht gehört. Nein. Römer 10, Vers 17. Bitte, guck rein. Römer 10, Vers 17. Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube woher? Aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Auch wir haben Gott und sein Wort gehört. Und es liegt jetzt an uns, es anzunehmen oder abzulehnen. Wenn du heute Morgen hier bist, wenn du heute Morgen vielleicht auch per Livestream hörst und du glaubst noch nicht an Jesus Christus, dass er dein Leben in seine Hand hält und nehmen kann und der Beste ist, der eigentlich dein Leben auch führen und leiten kann, dann mach es doch heute. Gib doch heute Morgen die Verantwortung für dein Leben ab an den Herrn und sag, Herr, hier ist mein Leben. Führe du und leite mich. Um den Aufforderungen Gottes gerecht zu werden, brauchen wir keine Leistung zu erbringen. Es reicht einfach der Glaube, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist. Der Glaube ist der Anker unseres Lebens. Was heißt das? Der Glaubensanker reicht bis in die Stürme unserer Zeit, unseres Lebens, weit darüber hinaus und lässt uns ruhen. Obwohl es äußerlich stürmt und durcheinander geht, drunter und drüber. Und das ist auch mein dritter und letzter Punkt, der Glaubensanker. Jesaja 7, Vers 9, bitte. Und das Haupt Ephraims ist Samaria und das Haupt Samarias ist der Sohn Remalias. Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr keinen Bestand haben. Ahas erlebte den Untergang des Nordreiches und erlebte die Gnade in seinem Südreich in Juda. Doch die Geschichte zeigt, dass das Volk aus dem Südreich diesem Aufruf nicht treu geblieben ist. 586 vor Christus fällt Jerusalem und das Südreich auch. Und jetzt ist die Frage, wie sieht's bei dir und bei mir aus? Besitzt du den Glaubensanker? Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, wenn du Jesus Christus in dein Herz aufgenommen hast, als deinen persönlichen Herrn und Heiland. Aber es ist genauso wichtig, ihn auch zu benutzen, ihm zu vertrauen im Alltag. Die See deines und meines Lebens, die ist stürmisch. Wir haben keine Garantie von einem ruhigen Leben. Und wenn wir ein ruhiges Leben haben dürfen, dann ist es nur Gnade. Ihr kennt vielleicht dieses Zitat. Gott hat uns keine ruhige Reise verheißen, aber sehr wohl eine sichere Ankunft. Schlag bitte nochmal auf. Johannes 15, Vers 20. Johannes 15, Vers 20. Dort heißt es, Johannes 15, Vers 20, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf eure argwöhnisch Acht haben. Das ist uns verheißen. Es wird nicht besser, liebe Geschwister. Das ist keine Schwarzmalerei, sondern das ist so. Wenn du dich zum Wort Gottes bekennst und zu Jesus Christus, dann wird dein Leben nicht unbedingt nur auf Höhenwegen gehen, sondern wirst du Anfeindungen erleben in deinem Leben. Und in dieser stürmischen See hilft es dem Schiff überhaupt gar nichts, wenn er nur einen Anker besitzt. Oh, ein tolles Schiff, Sie haben einen Anker? Ja. Haben Sie den schon mal runtergelassen? Nein. Bewahre. den lasse ich dir auch nicht runter, dann ist ja die ganze Optik vermiest. Das ist unser schöner Anker. Wofür hat ein Schiff denn einen Anker, dass er runtergelassen wird in stürmischer See? Vorletzte Bibelstelle, Hebräer 6, Vers 19. Hebräer 6, Vers 19. Du musst doch den Anker gebrauchen. Hebräer 6, Vers 19. Diese Hoffnung, heißt es da in Hebräer 6, Vers 19, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang. Damit ist die Stiftshütte gemeint. Und zwar nicht die Stiftshütte hier auf Erden, sondern oben im Himmel. Hinter den Vorhang, in die Gegenwart Gottes. Das ist das Ziel, der Himmel. Nur wie lässt sich das denn praktisch umsetzen? Entscheidend ist deine und meine Beziehung zum Herrn. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Anker, guck mal hier, das ist der Anker. Anker. Was passiert jetzt? Ja, ich habe den Anker runtergelassen. Und wo ist die Kette? Ach so, muss da eine Kette dran sein? Wenn ich den Anker rausschmeiße aus dem Boot und da ist keine Kette dran, was nutzt mir denn der Anker? Ja, ich bin getauft. Und? Ja, ich habe mich konfirmieren lassen und ich habe dies und ich habe den Gemeindepass. Der nutzt dir im Himmel nichts. Du brauchst die Verbindungskette zum Anker. Entscheidend ist deine Beziehung. Ich denke, dass wir die Beziehung zu unserem Herrn pflegen müssen. Das sind die Gebetszeiten, das ist die stille Zeit mit dem Herrn, das ist das darauf Vertrauen. Je besser du deinen Glaubensanker kennst, desto besser kannst du darauf zurückgreifen. Ich habe von meinem Vater einen Spruch bekommen, den habe ich mir in meine Bibel vorne reingeschrieben. Ich glaube, um mehr zu verstehen und nicht ich verstehe, um mehr zu glauben. Nochmal. Ich glaube, um mehr zu verstehen und nicht ich verstehe, um mehr zu glauben. Unser Thema war ja, glaubst du noch oder zweifelst du schon? Corrie ten Boom hat dazu ein interessantes Zitat gebracht. Sie sagte, gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Haben wir tagsüber eine betende Haltung? Wenn du in deinem Kreisverkehr deines Lebens bist, hast du eine betende Haltung, welche Ausfahrt du nehmen musst? Sonst musst du nochmal eine Kurve drehen. Und mach zwischendurch ein Stoßgebet und frag, Herr, welchen Ausweg soll ich gehen? Welche Ausfahrt soll ich nehmen? Bei welcher Verzweigung abbiegen? Es ist ja generell ein Vorteil, erst zu denken und dann zu reden. Aber probier doch mal vorher noch zu beten. Das ist zwar nicht einfach, aber es hilft. Stoßgebet. Je mehr wir uns mit Jesus befassen, desto weniger Zweifel ist da. Wir müssen im Glauben wachsen, standhaft werden. Das sagt uns Gottes Wort. Letzte Bibelstelle, Epheser 4, Vers 14. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, Epheser 4, 14, hin und her geworfen und umhergetrieben von dem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Epheser 4, 14. Es ist nicht gut, wenn jeder Windstoß unser Schiff umlegt. Bind deinen Anker los. Mach den Glaubensschritt ganz bewusst in dieser Woche. Ich weiß nicht, wie dein Glaubensschritt in dieser Woche aussieht, aber mach diesen Schritt. Geh zu deinem Nachbarn, sag ihm von Jesus, meld dich auf der Bibelschule an. Mach den Schritt. Ja, ihr lacht. Aber fragt euch danach, ob der Herr euch nicht da haben will. Fragt euch, ob ihr in die Mission gehen sollt. Mach den Glaubensschritt. Und mach den Glaubensschritt und gib einen Traktat in dieser Woche weiter. Lad ein. Für den Adventsbasar, nicht um Klamotten zu kaufen. Das ist nebensächlich. Das tun die Brüder hier nicht, um Umsatz zu machen oder für irgendetwas hier die Kohle. Die Kohle kann von woanders kommen, sondern sie wollen die Leute einladen, damit sie die Hemmschwelle abbauen und dass man hier von Jesus Christus hört. Deswegen ist Adventsbasar, nicht um deine Brocken zu verhökern. Ich wünsche dir, dass dein Glaube wächst. Glaube ist Vertrauen mit der richtigen Sicht. Und das wünsche ich dir für diese neue Woche, dass unsere Beziehung zum Herrn wächst und wir lernen, mit unserem Glaubensanker richtig umzugehen. Ahas glaubte am Anfang und zweifelte dann. Was tust du? Glaubst du noch oder zweifelst du schon? Wenn du weißt, dass du an Glaubensschwund leidest, dann nimm mit Gottes Hilfe einen Perspektivenwechsel vor. Denn nur unser Glaubensanker bringt uns durch die stürmische See unserer Zeit. Denk dran, im Zweifelsfall immer glauben. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Wir bleiben dazu sitzen. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du jetzt dein Wort in unsere Herzen gelegt hast. Und jetzt gib, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter. Und ich danke dir dafür, Herr, dass dein Wort lebendig ist und dass wir dich beim Wort nehmen dürfen. Amen.